Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston. Hallo, wie schön, dass Sie da sind. Und wir verweilen heute ein bisschen an der Ostsee. In der ersten halben Stunde der Sendung geht es darum, was für eine Bedeutung das Meer für Bürgerinnen und Bürger der DDR hatte. Ich spreche dazu gleich mit dem Historiker und Geografen Sören Marotz darüber, denn er hat im Berliner DDR-Museum eine Ausstellung kuratiert zur Ostsee und der DDR. Und dann nehme ich Sie mit auf eine Insel, auf der Sie vermutlich noch nie waren. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dreist von mir, aber wenn Sie kein Infektiologe sind, dann stimmt meine Vermutung wahrscheinlich. Wir besuchen die Insel Reims. Ab 12 reisen wir dann nach Frankreich, unter anderem, um uns anzuschauen, welchen Einfluss die Olympischen Spiele auf die Stadt haben. Das war Delage mit Tender Love and Care. Ich denke, dass richtig viele von Ihnen, die jetzt zuhören, schon mal an der Ostsee waren und ihre ganz eigenen Erinnerungen daran haben. Vielleicht vom Camping oder Quallenfangen am Strand, vielleicht vom Fischbrötchen oder Sandburgen bauen. Und wenn Sie in der DDR aufgewachsen sind, könnte die Ostsee nochmal eine ganz besondere Bedeutung für Sie haben. Und Genau das ist Thema einer Ausstellung in Berlins DDR-Museum mit dem Namen Die Ostsee, Urlaubsziel, Grenzgebiet, Sehnsuchtsort. Bei mir zu Gast ist derjenige, der sich die Ausstellung ausgedacht und kuratiert hat. Sören Marotz ist Historiker und Geograf und selbst ein Kind der DDR, nämlich aus Pankow, das früher zu Ost-Berlin gehörte. Hallo Herr Marotz, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Köln.
Herr Marotz, wie kamen Sie auf die Idee, diese Ausstellung zu kreieren?
Wir haben bei uns im DDR-Museum, ich habe gestern gerade nochmal nachgezählt, inzwischen 11 Ausstellungen bereits gemacht. Das heißt, das ist die 12. Sonderausstellung, die wir bei uns durchführen. Immer zu ganz unterschiedlichen Themen, mal Themen, die aufeinander aufbauen. Und diesmal haben wir zum ersten Mal versucht, eine Region, nämlich die Ostsee, als einen Raum zu betrachten und darzustellen in einer Ausstellung. Und zwar in all den Facetten, die sie bietet. Also eben nicht nur als Urlaubsgebiet, sondern eben auch als Region, von der aus geflüchtet wurde in den Westen, als Außengrenze der Warschauer Vertragsstaaten zur NATO hin und natürlich auch im Bereich Kunst und Kultur und wollen dabei aber natürlich immer im Blick behalten, was die Ostsee insgesamt für die DDR bedeutet hat, eben nicht nur für die Leute, die dort gewohnt haben, sondern eben in ihrer gesamten Vielschichtigkeit diesen, wir sagen mal so ein bisschen Sehnsuchtsort oder auch diesen Mythos Ostsee beleuchten in Bezug auf die DDR natürlich.
Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, die Ostsee hatte eine besondere Bedeutung für die Menschen, die in der DDR groß geworden sind und dort gelebt haben. Was würden Sie denn sagen, nachdem Sie jetzt so lange mit dem Thema betraut waren, welche Bedeutung hatte die Ostsee für die Menschen in der DDR?
Naja, sie war das einzig einfach verfügbare Meer gewesen zum Urlaub machen, wo man auch relativ preiswert, wenn man zum Beispiel einen Zeltplatz bekommen hatte, also eine Möglichkeit, sein Zelt dort aufzustellen oder einen FDGB-Ferienplatz bekommen hatte, dann war das auch sehr, sehr preiswert, dort Urlaub zu machen. Und sie hat natürlich den Mythos, den ein Meer immer bietet, also den Blick in die Weite gewissermaßen, den ja schon Caspar David Friedrich gemalt hatte. Und in der DDR war es natürlich besonders aufgeladen, weil viele andere Meere ja nicht zur Verfügung standen. Man konnte natürlich noch ans Schwarze Meer fahren, da war es auch noch deutlich wärmer. Aber das war dann auch deutlich teurer gewesen letzten Endes und war auch viel, viel weiter gewesen. Von daher bekommt die Ostsee eine ganz besondere Bedeutung, eben für die gesamte DDR. Man kann sich nur daran zurückerinnern, dass manche Leute aus dem Vogtland, aus dem Erzgebirge oder dem Thüringer Wald dann schon mitten in der Nacht aufgebrochen sind, um den nächsten Tag, wenn der Urlaub begann, voll auskosten zu können an der Küste. Es waren ja dann durchaus 500 Kilometer und damals war die Autobahn noch nicht so ausgebaut wie heute und bis zur Ostsee war sie noch gar nicht existent.
Ich habe es ja gerade auch schon in der Anmoderation erwähnt, Sie sind ja auch selber sozusagen Kind der DDR. Welche nostalgischen Gefühle weckt die Ostsee denn bei Ihnen, ganz persönlich, wenn ich das fragen darf?
Ja, dürfen Sie natürlich. Ich habe gerade gestern nochmal im Fotoalbum geblättert, um da auch nichts Falsches zu sagen und um vor allem auch die eigenen Erinnerungen nochmal aufzufrischen. Denn geblättert deshalb, ich bin eigentlich eher so ein Bergkind und war früher ganz viel in den Bergen, nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen sozialistischen Ländern gewesen. Aber war natürlich auch mal ab und an der Ostsee und kann mich an einen Ostseeurlaub erinnern, wo ich erst dachte, das wäre irgendwie im Herbst gewesen, weil ich mich gar nicht ans Baden erinnern konnte, sondern ans Wandern. Und wir waren 1981 in Glowe auf Rügen gewesen, mit meinen Eltern natürlich. Und zwar auf einem Zelt, was schon aufgebaut war. Also offensichtlich gab es solche Zeltplätze, wo man dann ein ganzes Zelt mieten konnte. Und wir haben dort ganz klassischen Urlaub gemacht und es gab auch den Sandstrand und es gab auch die Fotos vom Strand. Allerdings habe ich, anders als wir es in unserer Ausstellung getan haben, keine Sandburg gebaut, wie ich auf den Fotos gesehen habe, sondern ich habe lediglich einen Wall gebuddelt, ich habe mich also in den Strand eingebuddelt, wenn man so will, und was übrig blieb, der Aushub. Das war dann noch keine Sandburg gewesen.
Mhm. Jetzt haben Sie ganz zu Anfang auch erwähnt, dass es ja nicht nur um Urlaub geht, ne? Die Ostsee hat ja auch anderweitige Bedeutung als Grenzgebiet, wie Sie auch schon gesagt haben. Ich frage mich, was kann man in der Ausstellung denn alles erleben? Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus der Ausstellung.
Wir haben das Thema in fünf Kategorien oder fünf Themenbereiche gegliedert, die ich alle schon ein ganz kleines Stück angerissen habe. Das ist so alleroberst, rein physisch gesehen, die oberste Ebene, der Mythos Ostsee, wo wir das Bild von Walter Womacka am Strand natürlich als Reproduktion zeigen und damit so ein Stück weit diesen Sehnsuchtsort bedienen und auch das, was man sich als Sehnsuchtsandenken mit nach Hause genommen hat. Zum Zweiten ist es natürlich die Außengrenze der DDR gewesen, die militärisch bewacht wurde, wie viele Grenzen militärisch bewacht werden, auch heute noch. Und in Rostock-Lage, was auch heute noch ein Bundeswehrstandort ist, war zwei Geschwader stationiert und eins war für die Seeüberwachung zuständig gewesen. Und da haben wir, das ist sicherlich Exponat als technischen Highlight, einen Druckanzug und einen Helm eines Sukhoi-22-Piloten. Diese sowjetischen Maschinen sind über der Ostsee gekreist, sind dort Patrouille geflogen und haben diesen Luftraum überwacht. Und der Helm und der Druckanzug zusammen mit den Karten, den Originalen des Piloten und seinem Flugbuch zeigen wir in der Ausstellung. Das ist schon durchaus was Besonderes. Und im Hintergrund ist ein Großfoto zu sehen von eben einem solchen Jagdbomber, wie er über den Stränden im Tiefflug dahin fliegt. Und damit so ein ganz besonderer Spannungsbogen entsteht zwischen der heilen Welt, die am Strand passiert, die Urlaubswelt und den darüber donnernden Jagdbombern, die die DDR nach außen verteidigen. Natürlich spielt hier auch die Frage der Flüchtlinge mit rein, also der Flüchtenden, die sozusagen über die Seegrenze der Ostsee in den Westen oder auf Schiffe, die in der Ostsee gefahren sind und aus dem Westen gekommen sind, geflohen sind. 4.500 haben es nicht geschafft, die wurden aufgegriffen. 900, knapp über 900 haben es geschafft, sind in den Westen gekommen oder auf westliche Schiffe, aber es sind auch knapp 200 letztlich zu Tode gekommen in der Ostsee. Die Zahlen da variieren da ein bisschen, also muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, das ist noch nicht auserforscht. Zum Dritten der Bereich Kultur und Kunst, und da haben wir uns auf das Lied Du hast den Farbfilm vergessen, nicht vor Niederhagen, sondern mit Niederhagen konzentriert, was sie damals als Sängerin der Gruppe Automobil gesungen hat und was dann ja so einen ikonischen Status nach der Wende bekommen hat und heute wahrscheinlich jeder irgendwie noch, wenn er die Melodie hört, das mitsingen und mitsummen kann. Wir zeigen da die Single, die originale Single von damals, die 1974 herausgekommen war. Und dann viertens und fünftens die Themen, wie übernachte ich denn eigentlich und wie esse, was speise ich an der Ostsee? Sie hatten die Fischbrötchen schon in der Anmoderation erwähnt. Aber da spielt natürlich dieser Dreiklang von Zeltplätzen, FDGB-Ferienheimen und natürlich auch Interhotels eine Rolle. Das Hotel Neptun am Strand von Warnemünde gelegen, war auch für DDR-Bürger zugänglich, aber natürlich nicht ganz billig gewesen und nicht so einfach, dort einen Platz, ein Zimmer zu bekommen. Und die unterste Ebene, unter dem Pflaster liegt der Strand, heißt es ja auch mal im Lied von Feeling B. Die unterste Ebene ist der Strand selbst. Der Strand der Ostsee mit all den Facetten, die sich da abspielen, inklusive natürlich der FKK-Bewegung in der DDR, die nicht aus der DDR kommt, sondern schon aus den 20er Jahren herrührt, von der Lebensreformbewegung, der sogenannten. Und die natürlich in der DDR einen großen Aufschwung genommen hat. Die meisten Hörer wissen es wahrscheinlich, dass das Thema FKK in der DDR sehr beliebt war und dann sogar in die Sendung Außenseiter Spitzenreiter Einzug gefunden hat. Also eine Aufzeichnung, eine Übertragung vom Strand der Ostsee in die Fernsehstuben der Republik. Das sind so die fünf Themenkomplexe, in denen wir die Ausstellung gegliedert haben. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere, aber Sie ahnen es, Ausstellungen kuratieren heißt natürlich auch immer einen Fokus legen und sich beschränken.
Ich frage mich jetzt, wenn man nicht aus der DDR kommt, wie ja wahrscheinlich viele Besucherinnen und Besucher des Museums, es liegt ja sehr zentral in Berlin und Sie haben ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Besucherinnen und Besucher, an wen richten Sie sich oder für wen ist die Ausstellung was?
Die Sonderausstellung richtet sich natürlich ein Stück weit an diejenigen, die auch Erlebnisse mit der Ostsee hatten. Das muss man natürlich freimütig zugeben. Wir haben so ein, ich sage mal, dreigegliedertes System. Wir haben die Dauerausstellung, die sich praktisch auch an Leute richtet, die DDR nie erlebt haben, weil sie zu jung sind, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen oder sonst eben keine Beziehung dazu hatten. Das heißt, die Dauerausstellung muss sich aus sich selbst heraus erklären, während wir bei den Sonderausstellungen durchaus auch Erinnerungsanker bedienen wollen, die Leute hatten, wenn sie eben an der Ostsee Urlaub gemacht haben oder eine andere Beziehung dort hatten, dort gedient haben, in Peenemünde zum Beispiel, als Militärstandort auf Usedom gelegen. Und zum Dritten haben wir die sogenannten Veranstaltungen, nicht sogenannten, das sind ganz normale Veranstaltungen bei uns, wo man nochmal ganz spezifisch in ein Thema einsteigen kann. Und wir hatten ja jetzt schon die Eröffnungsveranstaltung diese Woche Mittwoch zur Sonderausstellung gehabt. Aber werden, dadurch, dass die Ausstellung bis 31. März nächsten Jahres läuft, Anfang nächsten Jahres sicherlich auch noch einige Begleitveranstaltungen zu dem Thema machen, wo man dann auf einzelne Aspekte mal näher eingehen kann.
Jetzt hat Herr Marotz schon alle Daten genannt, die ich in der Anmoderation nennen wollte. Vielen Dank dafür, Herr Marotz. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Genau, die DDR-Ausstellung im Berliner, nicht die DDR-Ausstellung, die Ausstellung zur DDR und Ostsee im DDR-Museum in Berlin läuft noch bis März nächsten Jahres. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir hören jetzt Nina Hagen bzw. Automobil mit Du hast den Farbfilm vergessen. Wow, das war ein Knall. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen an der Ostsee, denn gleich neben Greifswald liegt eine verbotene Insel. Auf Riems werden seit über 100 Jahren gefährliche Tierseuchen erforscht und Impfstoffe hergestellt. Die Menschen im Umland haben aber keine Sorge, sie angeln sogar direkt vor den Toren im Frühjahr den Hornfisch. Und auch Volkald Wildermuth hat seinen Mut zusammengenommen, denn er durfte exklusiv auf die Insel.
Rechts ein Wäldchen und ein paar Häuser, links der Bodden der Ostsee. Überall sind Vögel zu hören, Schwalben, Möwen, Gänse, Amseln, Falken. Idyllisch. Aber hinter dem Damm versperrt schnell ein Metallzaun den Weg.
Guten Morgen, willkommen auf der Insel Riems am Friedrich-Löffler-Institut.
Elke Reinking, Pressesprecherin des FLI, gibt mir einen Transponder. Ohne den kommt man nicht durchs Drehkreuz.
Es ist so, dass die ganze Insel ein gesperrter Standort ist, ein Tierseuchensperrbezirk.
Und das schon seit 1910. Damals baute Friedrich Löffler hier das weltweit erste Institut für Virenforschung auf. Nicht ganz freiwillig. Seine ersten Studien zur Maul- und Klauenseuche hatte er mitten in Greifswald gemacht.
Er hat wohl unter anderem mit Leittieren gearbeitet. Sprich, er hat Tiere wieder zurückgegeben an Bauern. Man kann sich vorstellen, was passierte. Er hat die Maul- und Klauenseuche im Land verteilt, was die Landwirte zu Recht erbost hat. Die haben sich beschwert beim Ministerium und dann musste er aufhören mit seinen Arbeiten.
Auf der Insel Riems war es einfach, die Experimente zu isolieren. Hier gab es vorher nur einen Bauernhof. Schnell wurden neue Backsteingebäude errichtet. Mit einer Seilbahn ließen sich sogar Kühe auf die abgeschottete Insel bringen. Seit den 70ern gibt es einen Damm. Von der Seilbahn sind nur noch die Betonfundamente im Bodden zu sehen. Beliebter Rastplatz für Möwen und Kormorane. Die Nachfolger Löfflers hatten 1938 Erfolg, konnten den ersten Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche herstellen. Zu DDR-Zeiten wurden die Insel und auf dem Festland das Dorf Riemser Ort ganz auf die Pharmaproduktion ausgerichtet.
Auch in der Deutschen Demokratischen Republik ist es heute bereits möglich, der Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche durch gesetzlich angeordnete Schutzimpfungen eine Grenze zu ziehen.
So ein DDR-Lehrfilm aus dem Jahr 1953.
Der Impfstoff ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschungsarbeiten des Institutes zur Erforschung von Tierseuchen auf der Insel Riems.
Davon kann Bodo Lange vom Museum Uns Riems erzählen, das heute einen Ort weiter liegt. Der Tierarzt ist nicht ganz freiwillig nach Riems gekommen.
Das war zu DDR-Zeiten so, dass man vor der Immatrikulation unterschreiben musste, die ersten 3 Jahre dahin zu gehen, wo der Staat einen braucht.
Er ist dann aber geblieben und hat auf Riems einen Corona-Impfstoff für Schweine entwickelt, lange bevor diese Virengruppe auch für Menschen gefährlich wurde. Heute präsentiert Bodo Lange historische Geräte aus den Riemser Laboren.
Das ist ein Impfapparat, sieht aus wie eine Luftpumpe, aber die ersten Impfstoffe waren wenig effektiv und man musste große Dosen geben. Da kriegt ein Rind 50 Milliliter und dann kriegt einer den Schlauch mit der Kanüle und der andere pumpte und dann haben 50 Milliliter injiziert.
Heute reicht ein Bruchteil davon und der passt in eine kleine Spritze. Auf der Insel Riems selbst zeigen große Wandgemälde Veterinäre beim Impfen von Hasen oder Labormitarbeiter vor der Sterilbank. Eine Zeit lang durfte das Personal das Gelände aus Sicherheitsgründen nur mit Genehmigung verlassen.
Deswegen gab es Wohnhäuser, es gab Kantine, es gab das sogenannte alte Casino. Casino im militärischen Sinn, nicht Glücksspiel, sondern eher das soziale Zentrum, der Treffpunkt mit einem Kaminzimmer, mit einem Weinkeller, mit einer Kegelbahn, aber nicht neidisch werden, das gibt es alles nicht mehr. Auch den Fußballplatz nicht und die Tennisplätze, das ist leider alles weg.
Erzählt Elke Reinking. Von ihrem Büro aus kann sie aber noch die Falken beobachten, die im Schornstein des alten Heizhauses nisten. Seit der Wende hat auf Riems wieder die Forschung Priorität. Es geht um Tierseuchen, aber auch um Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen können, erläutert die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, die Tierärztin und Genetikerin Christa Kühn.
Dafür haben wir, glaube ich, die wichtigsten Komponenten hier auf der Insel vereint. Das eine ist die Expertise der Menschen, also das Know-how, und auf der anderen Seite die Infrastruktur. Das heißt, unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen können hier sowohl Laborversuche als auch Versuche an Tieren und sogar an Großtieren durchgeführt werden.
Dafür wurden auf Riems extra zwei langgestreckte Neubauten errichtet. Rechts liegen die Labore, links die Forschungsstelle. Hier kommt man als Journalist auch mit Transponder nicht weiter.
So, wir kommen jetzt hier zu unserer höchsten Biosicherheitsstufe. Das ist die Biosicherheitsstufe 4 Zoonosen. Bekanntester Vertreter dieser Virenklasse wäre Ebola.
Durch ein großes Fenster kann man in einen Gang sehen, in dessen Wand ein zweites Fenster den Blick in das Hochsicherheitslabor freigibt. Quasi ein Gebäude im Gebäude, abgetrennt durch Schleusen. Die vier Forscherinnen drinnen tragen mehrere Lagen Handschuhe und einen gelben Plastikanzug mit großer Klarsichthaube. An jeder Arbeitsstation können sie sich an einen blauen Luftschlauch anschließen, der von der Decke hängt.
Die zweite, das ist die Sandra. Wir haben hier ein Funkgerät mit, das schalte ich jetzt mal ein. Sandra, hörst du uns?
Der Daumen geht hoch.
Ausgezeichnet.
Hallo Frau Dietrich, wie lange haben Sie denn heute Morgen gebraucht, um da reinzukommen?
Wir haben uns einmal umgezogen, mit dieser Unterkleidung, den Anzug angezogen. Ja, so etwa 20 Minuten, würde ich sagen, von Labor bis hier drin. Ich habe aber auch ein schnelles Team.
Gut geschützt forschen Sie am Nipah-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation führt es auf der Liste der Erreger mit Pandemiepotenzial. Deshalb ist einerseits der Sicherheitsaufwand im S4-Labor so groß und sind andererseits die Experimente so wichtig.
Wir arbeiten an einem EU-Projekt, wo es darum geht, einen Impfstoff gegen das Nipah-Virus herzustellen. Und das ist dann geplant in Hamburg und Dresden. Da werden die Vorversuche laufen. Wenn das funktioniert, würde man das weitertragen in klinische Phasen.
Damit kein Erreger herauskommt, muss sich Sandra Dietrich in ihrem Anzug später unter eine milde Säuredusche stellen. Gerade geht der Leiter der Virusdiagnostik auf Riems, Martin Beer, gegenüber in den Stall mit der Sicherheitsstufe 3.
Man betritt über eine Edelstahltür zunächst die Umkleide vor der sogenannten Sicherheitsschleuse. Und wenn man in den Sicherheitsbereich geht, muss man sich komplett entkleiden und geht dann auf die andere Seite. Dann wird der Unterdruck...
Aber nackt,
komplett nackt.
Innen gibt es spezielle Laborkleidung und eine durchsichtige Haube, in die ständig gefilterte und damit virenfreie Luft geblasen wird. Gerade wurde untersucht, ob sich Kühe mit der Vogelgrippe infizieren lassen. Eine aktuelle Frage. In den USA läuft ein Ausbruch unter Milchkühen.
Das sind Versuche, die in dieser Sicherheitsstufe in der Form weltweit maximal von einer Handvoll von Einrichtungen gemacht werden können.
Ergebnis der Experimente? Im Euter vermehren sich die Vogelgrippeviren rasant, aber sie werden wohl nur über die Milch und nicht über die Luft weiterverbreitet. Im Treppenhaus des Friedrich-Löffler-Instituts zeigt ein großes Wandgemälde im typischen DDR-Stil die Sektion eines Rindes. 5 Personen sind mit Skalpellen und Sägen beschäftigt.
Tatsächlich sind es immer noch mindestens 5 Leute, die da benötigt werden, aber natürlich in ganz anderer Sicherheitskleidung, mit Respiratorhelm, mit Handschuhen etc. Aber es ist auch heute noch Schwerstarbeit und wir haben von diesen Tieren wirklich hunderte Proben genommen, weil wir wollen natürlich auch die maximale Erkenntnis aus diesen Versuchen bekommen.
Wenn die Forschenden danach das Labor verlassen wollen, heißt es gründlich duschen. Unter Computeraufsicht.
Ich komme auch nur raus, wenn ich geduscht habe und mir die Haare gewaschen habe, die Fingernägel eingeschrubbt etc.
Und das auch bei jedem Laborwechsel. Die Menschen auf Riems dürften zu den saubersten in Deutschland gehören. Abfälle, Abwässer und auch die Reste der Versuchstiere werden über Stunden unter Druck gekocht, um alle Erreger abzutöten. Die Systeme sind so sicher, sagt Präsidentin Christa Kühn, im Grunde müsste das Institut gar nicht mehr auf Riems liegen.
Also ich freue mich über die Insellage, weil ich finde es einfach eine tolle Umgebung. Aber natürlich, unsere Hochsicherheitslabore sind so gestrickt, dass sie die eigentlich auch in Berlin-Mitte aufstellen könnten, ohne dass da was passiert.
Auf dem Gelände sind nicht nur die Labore untergebracht. Es gibt viele Tierställe für Mäuse, aber auch für Flughunde. Auf der Wiese grast ein Ziegenbock friedlich neben Alpakas. Es gibt Hähne und Hühner. Die sollen aber keine Eier legen, sondern Blut für die Forschung spenden. Zwischen Tierskulpturen blüht der Schmetterlingsflieder. Im Riemser Ort gibt es sogar ein Meerschweinchendenkmal als Dank für ihren Beitrag in der Maul- und Klauenseuchenforschung. Hier fliegen Möwen, Seeadler, im Herbst Kraniche. Die Insel Riems ist idyllisch, wenn man nicht an die Viren denkt.
Also ich habe bis jetzt tatsächlich da noch keine Berührungsängste gehabt. Ich gehe dort sehr oft hin, einfach um baden zu gehen, weil das Wasser etwas tiefer ist als bei mir hier hinten am Haus.
Das Institut würde Monika Kubitschek schon interessieren, aber da kommt man eben nicht rein. Höchstens vielleicht während der langen Nacht der Wissenschaft der Universität Greifswald. Die Künstlerin ist von Nürnberg nach Riems gezogen, wegen der Natur, der Stille, der Weite.
Einfach hinsetzen und sehen, laufen, hören, fühlen, riechen. Auch ganz fantastisch ist die Witterung, der Wind, die Wolken und der flache Horizont. Im Grunde genommen verarbeite ich das Gefühl, was ich habe, in der Landschaft zu sein, zu meinen Bildern.
Gerade malt sie eine Serie von knorrigen alten Weiden am Deich. Nicht nur geschwommen wird am Rand der verbotenen Insel, Kitesurfer suchen hier den richtigen Wind und Angler wie Bodo Lange den Hornfisch.
Er kommt aus dem Leichen hier raus, in den Botten, dann kommt die dann her und angeln einen Tag mal und haben dann noch 20 Fische. Also ich esse ihn ganz gerne mal, aber eine oder zweimal im Jahr reicht dann auch. Aber es gibt Leute, die legen die den sauer ein und essen das halbe Jahr lang Hornfisch dann. Ne?
Solange der Hornfisch gut durch ist, muss man sich keine Gedanken um die Gesundheit machen. Auf der Insel Riems liegt Inselidylle direkt neben Laboren für gefährliche Viren. Aber dank der vielen Sicherheitsvorkehrungen kommen die beiden Welten nie wirklich in Berührung.
Volkert Wildermuth war auf Riems, einer Insel, auf die eigentlich niemand darf. Und die ist idyllisch trotz der Viren. Idyllisch geht es auch gleich weiter in der Provence. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie mit mir den Sunny Afternoon von den Kinks.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit Laura Kingston und ich nehme sie jetzt mit nach Paris, wo vorgestern die Olympischen Spiele angefangen haben. Und dazu jetzt ein Lied einer echten Parisienne, das ist Françoise Hardy mit C'est le temps de l'amour. Ça dure tout.
souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Sie hören es gerade vermutlich relativ oft. Gerade sind die Olympischen Spiele in Paris. Vielleicht schauen Sie auch zu. Deutschland hat schon eine Goldmedaille gewonnen mit dem Schwimmer Lukas Mertens über 400 Meter Freistil. Aber bei uns geht es ja nicht um Sport, sondern um Reisen. Und in der Stadt sind nicht nur tolle Athleten, sondern auch eine Menge Touristen. Ich habe gleich die Martina Zimmermann am Telefon, eine Kollegin von mir, die in Paris wohnt. Martina Zimmermann, genau 100 Jahre ist es her, dass zuletzt die Olympischen Spiele in Paris waren. Was macht das mit der Stadt, dass sie jetzt wieder dort stattfinden?
Ja, hallo. Also die Spiele 1924 waren ein wichtiges Ereignis des 20. Jahrhunderts. Aber nun haben wir das Jahrhundertereignis des 21. Jahrhunderts. 10.500 Sportlerinnen und Sportler tummeln sich in Paris und 13 Millionen Touristen aus aller Welt werden erwartet. Vor 100 Jahren waren es gerade mal 1.000 akkreditierte Journalisten. Heute sind es 34.000. Das ist enorm. Damals gab es 126 Wettbewerbe in 23 Disziplinen. Heute 329 in 32 Sportarten. Also alles schöner, größer, toller und traumhaft bei dieser Olympiade ist vor allem die Kulisse, die Stadt Paris. Die Besucher der Olympiade bekommen eine gigantische Paris-Show, denn die sitzen wirklich mittendrin in der Stadt. Und neben oder mit Blick auf berühmte Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Beachvolleyball am Eiffelturm, Breakdance, das ist eine neue Disziplin, und Skateboarding auf dem Platz der Concorde mit dem Obelisken, Bogenschießen auf dem Invalidenplatz vor dem Dom, im Schloss von Versailles finden Reitwettbewerbe statt, Leichtathletik in Stade de France. Und natürlich muss man sagen, nicht nur in Paris, auch in anderen französischen Städten gibt es Wettbewerbe. Sogar auf Tahiti, der französischen Überseeinsel, dort steht Surfen auf dem Programm, denn es gibt die berühmtesten, gefährlichsten und größten Wellen da.
Jetzt gehen wir wieder zurück nach Paris, wo ja das Allermeiste stattfindet. Da kommen ja Menschen aus aller Welt hin, um zuzuschauen. Sie haben ja gerade schon erwähnt, 13 Millionen Touristen. Bekommt man da überhaupt noch ein Hotel oder ist das alles ausgebucht?
Die 13 Millionen werden erwartet. Sie sind noch nicht da. Und es gibt noch Zimmer. Es ist sogar so, dass nur, wenn man so will, rund 60% der Zimmer ausgebucht sind. Das erklärte der Präsident der Union der Berufe der Hotelindustrie, Thierry Marx, und klagte, dass es an Touristen fehle, dass Leute tatsächlich Paris während der Olympiade meiden, wegen der Sicherheitsrestriktionen und auch wegen der Preise. Das behaupte ich jetzt mal. Thierry Marx beklagte auch noch die Konkurrenz von Airbnb. Aber ganz ehrlich, viele Pariser wollten ihre Wohnungen für sehr, sehr teures Geld vermieten während der Spiele. Und ich kenne viele, die letztlich überhaupt keine Kunden gefunden haben. Die Reservierungen gingen um 30% zurück auf den Plattformen. Das ist die offizielle Zahl. Und was die Hotels angeht, die haben halt vor einem Jahr die Preise verdreifacht, ja, weil sie gedacht haben, das sind die Olympischen Spiele, da will jeder kommen. Und nun im Juli haben sie ihre Preise wieder gesenkt. Im Drei-Sterne-Hotel im 8. Arrondissement kosten 4 Nächte nun 1.100 Euro statt 1.800. Und in meinem Viertel, dem 11. Arrondissement, sind die Preise für 4 Nächte von fast 1.000 Euro auf unter 800 zurückgegangen. Also die Tourismusbranche hofft jetzt auf einen Boom in letzter Minute. Und nicht nur die Hotels, auch die Café- und Restaurantbesitzer klagen. Die Stadt ist nämlich tatsächlich in zwei Zonen getrennt. Die Bereiche, wo die Olympics stattfinden und die anderen. Und wo die Spiele sind, da dürfen, wenn überhaupt, nur Einwohner, Lieferanten, Fußgänger oder Radfahrer hin. In den Sicherheitszonen braucht es einen QR-Code, um reinzukommen. Und den muss man beantragen übers Internet und ist alles recht kompliziert. Die Folge, Paris ist ziemlich leer. Es herrscht sozusagen eine olympische Ruhe, die nur vom Heulen der Polizeisirenen unterbrochen wird, weil andere Autos kommen ja kaum rein. Und mitten im Zentrum, Place Châtelet, sind die Cafés geschlossen. Normalerweise sitzen da die Pariser auf den Terrassen. Allerdings sind in den Sicherheitszonen ohnehin keine Café-Terrassen erlaubt. Und da haben die Cafébesitzer schon im Voraus geklagt, dass damit ihr Umsatz sowieso zurückgehen würde. Schon allein deshalb, weil sie weniger Sitzplätze haben, wenn draußen jemand sitzen darf. Naja, und in der Straße Richtung Montmartre, da verkaufen die Boutiquen und die Händler zwar Olympia-Maskottchen und Schlüsselanhänger, Aber auch sie behaupten, das Geschäft läuft weniger gut als sonst. Es herrscht also olympische Ruhe, aber vielleicht die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, das bleibt natürlich abzuwarten. Wie ist es denn in Ihrem Viertel, das jetzt nicht die allererste Adresse für Touristinnen und Touristen sind? Sie sind ja im 11. Arrondissement, also Nahe Republik und Père Lachaise. Wie ist da die Stimmung?
Also vor meinem Stammcafé, das heißt Café Charbon in der Rue Oberkampf, da stand neulich ein riesiger Lastwagen und ich dachte schon, jetzt bauen sie hier auch eine Bühne auf für Public Viewing auf so einem kleinen Platz. Ja? Nein, es war das holländische Fernsehen. Die senden seit letzten Mittwoch täglich eine 2 Stunden dauernde Olympiashow live aus dem Restaurant. Sonst sind da die Einwohner des Viertels, man trifft sich zum Aperitif, zur Happy Hour und zu einem Schwatz. Während der Fashion Week kommen auch mal Models und Leute aus der Modebranche hinzu. Und nun ist die Farbe der Gäste orange. Fast 60 Fernsehleute, Techniker, die Regisseurin, der Moderator, alles, was man so für eine Show braucht. Die haben aus dem Café ihre Kantine gemacht und natürlich ihr Sendestudio. Also holländische Sportler, Weltmeister und Stars geben sich die Klinke in die Hand. Also haben wir auch hier im Viertel olympisches Ambiente. Die Wirtin ist übrigens sehr glücklich, weil diese holländische Crew hat sie praktisch vor dem Ruin gerettet, denn im Juni und Juli war das Café oft nur halb voll bis leer.
Ça se passe très très bien, on a du monde, en même temps on a une émission de télé hollandaise.
Bei uns im Café läuft es sehr gut, freut sich Kellner Wissam. Sie haben Kundschaft, der holländische Fernsehsender macht 2 Wochen lang Live-Sendungen aus dem Restaurant und da viele Viertel im Zentrum gesperrt sind, kommen die Touristen hierher. Wir müssen ohnehin hier sein und machen daraus das Beste. Das meint hingegen der Wirt Luhef vom Bistro Motown auf dem Boulevard Ménilmontant, wo die Olympiade auf einer großen Leinwand auf der Terrasse verfolgt werden kann. Der Wirt fand die Sicherheitsvorkehrungen für die Eröffnungszeremonie nötig und denkt, in ein paar Tagen werde alles wieder normal. Wenn die Leute sich wieder frei bewegen können, werde eine Feierstimmung herrschen. In seinem Bistro sind immer Leute aus dem Viertel, aber nun hofft der Wirt, dass bald auch Touristen kommen und Stimmung und Freude auf den Boulevard bringen.
Ça va ramener un peu d'ambiance et de joie dans ce boulevard.
Soweit also die Stimmung aus meinem Viertel, aber es finden in um Paris jede Menge Events statt. Die Botschaften und Sportkomitees der Teilnehmerländer organisieren zum Beispiel auch alles Mögliche. Ich war diese Woche auf einer Rezeption von Peru mit Andenmusik und Tänzen und peruvianischen Drinks. Die japanische Hauptstadt Tokio organisiert ein Sommerfestival in einem Theater nebenan mit Workshops und Ständen. Da kann man Kalligrafie oder japanisches Trommeln lernen. Und ich bin gestern da mal hingegangen und dann haben sie gesagt, ja, kommen Sie, jetzt probieren wir gerade Sake. Dann war eine Degustation mit also diesem Reiswein. Da konnte man dann 3 verschiedene Reisweine probieren mit 3 verschiedenen Gläsern, die alle in Tokio hergestellt wurden. Also es gibt sehr viele solche Events, da wenn man rumläuft, stößt man da einfach so drauf. Und wem das alles Lust macht, der könnte natürlich durchaus versuchen, vielleicht ein billigeres Hotel zu finden und doch noch diesen Sommer in Paris zu genießen.
Ist das Ganze also insgesamt für Paris ein großer Verlust oder ein großer Gewinn?
Also zuerst mal gibt es ja neue Metrostationen, renovierte Bahnlinien in der gesamten Region, neue Schwimmbäder, Sporthallen. Also die Infrastruktur hat sich bleibend verbessert. Präsident Macron ist die ganze Woche schon als oberster Paris- und Frankreich-Verkäufer unterwegs. Er ging von einem Treffen mit Athleten zur nächsten Rezeption mit ausländischen Journalisten. Er wird über 50 Staatschefs aus aller Welt willkommen heißen, hat über 40 wichtigen ausländischen CEOs die Vorteile vom Standort Frankreich erklärt. Am Donnerstag hat er ein neues Élysée-Haus eingeweiht. Das ist für alle und umsonst. Gegenüber vom Élysée-Palast, da kann man zum Beispiel Staatsgeschenke bestaunen oder die Geschichte der Präsidenten nachlesen oder einen Einblick bekommen in den Alltag und die Kulissen des gegenüberliegenden Élysée-Palastes. Macron will mit der Olympiade zeigen, wozu Frankreich fähig ist. Und er hofft auf ein Volksfest in rund 100 Städten des Landes, nicht nur in Paris. Und die wirtschaftlichen Folgen sollen tatsächlich 11 Milliarden Euro bringen. Im Élysée-Palast heißt es allerdings, dass sich die Auswirkungen auf den Tourismus erst nach den Spielen im Herbst und in den nächsten Jahren bemerkbar machen werden. Dann kommen nämlich alle, die die tollen Paris-Bilder im Fernsehen gesehen haben, wie jetzt bei der Eröffnungszeremonie, und möchten das entweder endlich mal selbst sehen oder vielleicht auch mal wiedersehen. Der Gewinn für den Tourismus wird auf 1 Milliarde Euro geschätzt. Und die Berater vom Präsidenten versprechen den Hoteliers, ja, die zurzeit jammern, dass in der Zeit nach den Spielen ein Plus von 40% kommen soll. 2025 soll Paris wieder so viele Besucher anziehen wie im Rekordjahr 23, also letztes Jahr. Da fahren fast 37 Millionen Touristen. Sehr gute Aussichten für 25 und große Hoffnungen für 2026. Das versprechen die Tourismusexperten.
Vielen Dank, Martina Zimmermann aus Paris, für die Einblicke, was die Olympischen Spiele für Auswirkungen auf die Stadt haben. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Ihr Wohnort zum Museum wird? Das ist Standard für die Monarchie in Großbritannien. Der Buckingham Palace ist für Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Und seit Mitte des Monats vermutlich noch beliebter, denn da konnten Interessierte das erste Mal den Ostflügel des Palastes betreten. Und der wirkt erstmal erstaunlich unbritisch. Gabi Biesinger war für uns da.
Wenn man den Blick durch die Räume des Ostflügels im Buckingham-Palast schweifen lässt, fühlt sich das gar nicht so very British an, sondern man fängt unweigerlich an, im inneren Ohr fernöstliche Musik zu hören. Der Blick bleibt hängen auf einer Vielzahl wohlbeleibter Buddha-Figuren, auf feuerspeienden Drachen, fauchenden Löwen, meterhohen Porzellanpagoden und goldenen Bonsai-Bäumchen in Glaskästen. Hier hat ein Verehrer fernöstlicher Kunst dekoriert. Und Kuratorin Nicola Turner Inman verrät, es war König Georg IV. Das war sein Geschmack.
He had this love, a sort of Asian works of art. It's very much George IV's taste.
König Georg IV. Hatte ursprünglich seine Sommerresidenz, den Royal Pavilion in Brighton, mit Chinoiserie dekoriert, der europäischen Interpretation exotisch fernöstlicher Motive. Später verkaufte Königin Victoria den Brighton Pavilion, um den Neubau des Ostflügels des Buckingham-Palastes zu finanzieren. Das ist der Teil, der der Prachtstraße Mall zugewandt ist, den jedes Jahr Millionen Touristen von außen bewundern und von wo die Royals vom Balkon winken. Zur Möblierung des neu gebauten Palastteils siedelte Victoria die Inneneinrichtung aus Brighton um. Und zwar komplett, inklusive der Deckenornamente, Tapeten und Kamine.
So the fireplace here originally came from the saloon in the Royal Pavilion. It's one of over 40 fireplaces.
Dieser Kamin war ursprünglich im Salon in Brighton. Er wurde mit über 40 anderen Kaminen ausgemauert und hierher gebracht. Ebenso wie diese Vasen und die besondere Kailin-Uhr auf dem Kaminsims. Und selbst die auffälligen Gardinenstangen stammen aus Brighton.
That were originally hanging at Brighton.
Im gelben Salon gehen einem quasi die Augen über. Nicht nur die mit türkisfarbenen Löwen, goldenen Blättern und Blüten verzierte Kailin-Uhr fällt ins Auge, die Porzellan aus Asien und französische Uhrmacherkunst verbindet und somit östliche und westliche Kunst.
The Kailin clock on the mantelpiece, it's a fusion of sort of Eastern and Western.
Auch die Kombination aus grünem Teppich mit rosa Rosen und gelber Asia-Seidentapete mit Tier- und Naturmustern fesselt den Blick. Kaum zu glauben, dass diese Tapete im Rahmen der aktuellen Renovierungsarbeiten im Palast unlängst in einem 3 Monate dauernden Prozess vorsichtig abgelöst und gereinigt wurde.
It had got quite dirty over the years and it was painstakingly taken off the walls. It took about 3 months and then cleaned and then it's been put back up.
Höhepunkt der exklusiven Besucherführung ist der Blick in das Balkonzimmer, das die königliche Familie durchquert, wenn sie sich bei feierlichen Anlässen der jubelnden Menge auf dem Balkon zeigt, um nach Hochzeiten zu küssen oder zu Jubiläen zu winken. Königin Victorias Ehemann Prinz Albert hatte die Idee, den Balkon einbauen zu lassen. Er meinte, durch den Balkon in Beziehung treten zu können mit der Bevölkerung, was ja auch heute noch der Zweck ist. Leider dürfen Besucher den Balkon nicht betreten, sondern nur durch die Gardine einen Blick werfen auf die Touristenmassen vor dem Palast, die auf den Wachwechsel warten. Der Balkon wirkt wegen der großen Fassadensäulen sehr eng. Auf dem Boden sind Kabel und Strahler zur Fassadenbeleuchtung verlegt und die Balustrade ist sehr niedrig. Königskinder müssen also vermutlich trainiert werden, um den Balkonbesuch gefahrlos zu absolvieren. Kuratorin Turner Inman hofft, dass allein die Vorstellung, in dem Raum zu sein, in dem sich sonst die Königsfamilie versammelt, die Besucher elektrisiert.
I hate people who actually feel excited to be in the room where they actually line up and then go out onto the balcony.
Dass König Charles in diesem Sommer 6.000 Besucherinnen und Besucher für einen doch recht stolzen Preis durch seinen sonst privaten Schlossflügel spazieren lässt, hat in erster Linie finanzielle Gründe, aber nicht nur, meint Königshausexpertin Katie Nickel.
It's a big money spinner for Buckingham Palace. You know, these palaces are old.
Das bringt natürlich ordentlich Geld. Alte Gebäude wie dieses kosten Unmengen an Unterhalt und der Buckingham Palast wird gerade 10 Jahre lang für rund 300 Millionen renoviert. Und anders als die verstorbene Queen sieht Charles das hier nicht als sein Zuhause an. Er lebt in Clarence House um die Ecke. Er hat kein Problem damit, hier Leute reinzulassen und er hat angekündigt, dass er weitere Paläste öffnen will, weil all die Leute, die davor stehen, eigentlich auch gerne rein würden. Balmoral Castle in Schottland hat er auch schon geöffnet und das war ein großer Erfolg.
Das war Gabi Biesinger aus London und sie hat den Buckingham Palace besucht und zwar das erste Mal den Ostflügel.
Thank you.
Südfrankreich, Provence. Da denkt man an Weinberge, Olivenhaine und Lavendelfelder. Und mittendrin liegt Aix-en-Provence. Das ist die einstige Hauptstadt der Region. Aix ist eine Kulturstadt in vielerlei Hinsicht. Architektonisch mit ihren barocken Prachtbauten. Künstlerisch, weil Aix-Künstler wie Paul Cézanne beherbergt hat, dem im kommenden Jahr eine große Ausstellung gewidmet werden wird. Deshalb werden in diesem Jahr alle Stätten renoviert, an denen er gewirkt hat, und bleiben geschlossen. Doch eine Reise lohnt sich natürlich trotzdem, denn es gibt so viel zu entdecken und zu hören. In Aix-en-Provence findet im Sommer ein großes, sehr anerkanntes und beliebtes Opernfestival statt, das Ende letzter Woche zu Ende gegangen ist. Simone Ham war in Aix zur Opernzeit und hat auch sonst viel an Kultur entdeckt, erlebt und erlaufen.
Mein erster Abend in der Provence. Festivalstimmung. Auf der Bühne nimmt ein Frachtschiff Kurs auf Martinique. Es ist 1941. Das Schiff kommt aus Marseille. An Bord sind viele Künstler und Intellektuelle, Staatenlose und Juden, die vor dem mit den Nazis kollaborierendem Vichy-Regime geflohen sind. Diese Überfahrt nach Martinique hat der südafrikanische Künstler William Kentridge als Vorlage für seine Oper The Great Yes, The Great No genommen, die beim Festival in Aix-en-Provence uraufgeführt wurde, einem der renommiertesten Opernfestivals in Europa. Der weiße Südamerikaner William Kentridge ist Zeichner, Filmemacher, Performancekünstler, Regisseur. Sein Leben lang hat er gegen Apartheid, Kolonialismus und Rassismus gekämpft. Und darum geht es auch in seiner Oper, die eigentlich gar keine Oper ist, sondern eine multidisziplinäre Arbeit aus bildender Kunst, Musik, Tanz und Theater. Es entsteht ein Wirbelsturm aus Klängen, Bildern, Worten, Rhythmen. Im Hintergrund ein großes Rad, auf dem sich Scherenschnitte, alte Fotografien, Landkarten, Zeichnungen üppiger Pflanzen drehen. Nanhala Malangu hat für einen Chor aus 7 Frauen intensive, bisweilen dramatische, dann wieder zart vibrierende afrikanisch-karibische Gesänge komponiert. Tief beeindruckend singen sie in den südafrikanischen Sprachen Zulu, Xhosa, Setswana, Swazi, Tsonga. Wir lesen die Texte in Übertiteln, Verse von Breton, Akhmatova, Brecht, Aeschylus. Die Frauen singen davon, sich zu befreien, die zerstörte Welt aus Ruinen wieder aufzubauen. Kentridge und Malangu feiern auf kongeniale, sehr unterhaltsame Weise die Kraft der Poesie, der Imagination, der Kunst. Als ich um Mitternacht aus der großen Industriehalle komme, die früher der französischen Bahn gehörte und in der heute die Oper gezeigt wurde, ist es draußen immer noch angenehm warm. Zu viele Mücken schwirren durch die Nachtluft. Aix-en-Provence ist eine junge Stadt. Fast ein Drittel der 147.000 Einwohner sind Studenten. Und eine alte Stadt, gegründet von den Römern als erste römische Stadt auf gallischem Boden, zu Beginn des 12. Jahrhunderts Hauptstadt der Provence. Ihre Blütezeit erlebte die Stadt Ende des 15. Jahrhunderts, wirtschaftlich und kulturell. Frédéric Paul, der seit vielen Jahren in Aix lebt, führt mich durch die Stadt. Ihm ist es ganz wichtig, mir das zu zeigen, was ich garantiert übersehen hätte. Er findet, dass die meisten Menschen durch die Städte hasten, statt einfach einmal stehen zu bleiben und innezuhalten. Wir beginnen auf der Prachtstraße von Aix-en-Provence, dem Cours Mirabeau.
Alors, le Cours Mirabeau a été créé au 17e siècle.
Der Cours Mirabeau wurde im 17. Jahrhundert angelegt, damit man dort spazieren gehen konnte. Die Damen des Bürgertums und des Adels gingen jeden Nachmittag in edlen Roben den Cours auf und ab, um zu schauen und angeschaut zu werden.
Wir schlendern weiter in eine kleine Seitenstraße, suchen den Schatten. Es ist heiß in Aix-en-Provence im Juli. Seine Tour durch Aix nennt Frédéric »Das Sichtbare ist unsichtbar«. Die Putten, die hoch unter den Giebeln der Häuser hängen, hätte ich wahrscheinlich übersehen. Auch das kleine Mosaik des Künstlers Invader, das aussieht wie ein Männchen aus einem Computerspiel. Und warum ist diese Tür zugemauert, dieses Fenster? Das sei schon vor über 500 Jahren geschehen, klärt mich Frédéric auf.
Damals gab es die Pest. Und wenn jemand sehr krank war, sich nicht mehr selbst ernähren konnte und sterben würde, dann mauerte man lieber die Türen zu und ließ die kranken Menschen im Haus sterben, als zu riskieren, dass jemand sie besuchte und sich ansteckte.
On avait décidé de murer les maisons et de laisser les gens mourir à l'intérieur.
Trotz dieser grausamen Methode sollen 2/3 der Bewohner von Aix-en-Provence gestorben sein. Frédéric führt mich über kleine Plätze mit steinernen Brunnen, vorbei an Kirchen, an Resten der römischen Stadtmauer und vorbei an einem römischen Wachturm, vorbei an prächtigen barocken Wohnsitzen, bis wir schließlich an einer langen Mauer entlang gehen. Dahinter verbirgt sich in einem kleinen Park der bedeutendste der zahlreichen barocken Adelspaläste in Aix. Die 2-stöckige Hauptfassade ist verziert mit Säulen und Atlanten. Das Palais wurde im 17. Jahrhundert vom Herzog Louis de Vendôme errichtet, einem Neffen König Ludwig des 14. Vendôme hatte sich in eine sehr schöne junge Frau verliebt, die aus einer wichtigen provenzalischen Familie stammte. Dem Sonnenkönig gefiel es überhaupt nicht, dass sein Neffe eine Provenzalin heiraten wollte. Aber der Herzog ließ sich nicht von seiner Liebe abbringen.
Le duc de Vendôme va construire à l'extérieur de la ville.
Der Herzog von Vendôme ließ ein Gebäude bauen, damals war das außerhalb der Stadt, und dort konnte er heimlich seine Liebe, seine Leidenschaft leben. Die Kutsche fuhr bis ins Gebäude. Wer ein- oder ausstieg, blieb neugierigen Blicken verborgen. Es war kein Wohnort, es war ein Liebesnest.
C'était pas un lieu de vie, c'était un lieu d'amour.
Ein Lustschlösschen also in einem prächtigen Garten. Ein schöner Platz, um sich im Schatten auf einer Bank etwas auszuruhen. Heute ist im Palast ein Museum für zeitgenössische Kunst untergebracht. Ein hoher Glockenturm, der höchste Punkt der Stadt. Ockerfarbene Wände, weiße Säulen, ein sehr großes farbiges Fenster im Altarraum, durch das die Sonne fällt. Saint-Jean de Malte. Die strenge Gotik ist ungebrochen. Ein Platz, um innezuhalten, fern der Touristengruppen. 2x am Tag werden hier Messen gelesen. Es wird viel gesungen. Ein Ort der Kontemplation, im Gegensatz zur großen Kathedrale Saint-Sauveur. Immer und immer wieder ist sie umgebaut worden. Ein Mix an Stilen. Eine Kathedrale, in die pausenlos fotografierende Touristen aus aller Welt strömen. Spätnachmittag und immer noch ist es heiß. Frauen mit großen Sonnenhüten trinken Wasser, Kinder schlecken Eis, junge Männer sitzen lässig auf Brunnenmauern. Und überall Leute jeden Alters und jeder Nationalität, die Selfies machen. In den stillen Seitengässchen hingegen bin ich fast allein. Jedenfalls fühlt es sich so an. Ich sehe viele Schilder, die auf Calissons hinweisen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, frage mich durch und gelange an eines der ältesten Geschäfte, die Calissons herstellen und verkaufen. Le Roi René. Seit über 100 Jahren packen sie Calissons. Es ist kalt im Laden, die Klimaanlage ist aufgedreht. Hier darf nichts in der Hitze verderben. Calissons, so erfahre ich von Noé Conoche, der Wirtschaft studiert und nebenher ein Praktikum in einer Konfiserie macht, das ist feines Konfekt aus Mandeln und kandierten Melonen und Orangenschalen, überzogen mit einer Glasur aus Eiweiß und Puderzucker. Sie sind länglich oval geformt. Eine süße Versuchung.
Le Calisson a été créé en 1454 lors du mariage du roi René.
Der Calisson wurde 1454 zu der Hochzeit von König René gereicht. René heiratete die nur 16 Jahre alte Jeanne, die bekannt dafür war, niemals zu lächeln. König René bat seinen Konditor, für seine Hochzeit ein neues Konfekt zu erfinden. Und das tat er. Sofort nach der Hochzeit probierte Königin Jeanne die kleine Praline, ein Calisson, und sie lächelte.
Et lors du mariage, la reine Jeanne goûta au calisson et elle a souri.
Jeanne fragte nach dem Namen der Süßigkeit und der Konditor antwortete im breitesten Provençalisch die Caleng Suen. Das bedeutet eine liebevolle Umarmung. Eine kleine Umarmung, die offenbar fröhlich stimmt. Ich probiere eines und kann Jeanne verstehen. Calissons sind wirklich köstlich.
Push et hop, tac et yam, hop, bam, tac et
Normalerweise proben Balletttänzer hinter verschlossenen Türen. Die wenigsten Kompanien laden dazu ein, bei den Proben dabei zu sein. Das Publikum sieht die Stücke erst dann, wenn sie ausgereift sind und vorgeführt werden, darf allenfalls zur Generalprobe kommen. Das Ballet Prejoukache geht einen anderen Weg. 10-mal im Jahr sind alle eingeladen, beim Proben zuzusehen. Das Ballet Prejoukache hat seinen Sitz im Pavillon Noir, einem eindrücklichen Bau aus grauem Beton und viel Glas, erbaut von Rudy Ricciotti. Ein Ballettmeister übt mit zwei Tänzern. Er kritisiert sie, lobt sie, er tanzt mit ihnen. 250 Zuschauer sind gekommen, um 18 Uhr, direkt nach der Arbeit.
3, 2, 3, 3, 4.
Um noch mehr Menschen für den Tanz zu gewinnen, gibt es das Outreach-Programm. Das Ballet Prejoukache bringt den Tanz dorthin, wo man ihn nicht erwartet. Ein junger Mann mit roten Locken kommt auf mich zu. Es ist der 20-jährige Jack Brexhausen aus Hamburg.
Das Ziel dieses Outreach-Programms ist, Tanz in die verschiedensten Orte zu bringen, zum Beispiel in Krankenhäuser, in Kitas, dort, wo Tanzen nicht üblich ist. Und dann zeigen wir den Menschen einfach ein bisschen, was wir hier machen. Ich habe das ein paar Mal machen dürfen, zum Beispiel in einer Kita mit ganz kleinen Kindern und die haben sich dann total gefreut. Einmal war es auch in einer Schule mit etwas älteren Kindern, 15, 16 und natürlich nehmen sie es dann anders auf. Aber es ist immer interessant zu sehen, wie unterschiedliche Gruppen auf Tanz reagieren.
Also auf die Menschen zugehen und nicht warten, bis die Zuschauer auf sie zukommen. Auf dem Bahnhof tanzen und auf dem Marktplatz. Jack macht das sehr gern.
Für dieses Programm ziehen wir auch Sneaker an. Wir machen alles in den Schuhen und das ist auch ein bisschen schwierig manchmal, weil die Choreografie ist ja nicht für Sportschuhe gedacht. Aber wir ziehen die an und wir machen wirklich einfach auf der Straße mit den Menschen und versuchen es denen so nah wie möglich zu bringen. In der Sonne hier in Aix-en-Provence, in schwarzen Klamotten, in Sneakern, da schwitzt man wirklich wie verrückt.
Jack hat großes Glück. Als einziger aus der jungen Ballettkompanie ist er in das Prejoukache-Ballet übernommen worden. Er wird einer der 30 Tänzer sein, die in ganz Europa auf Tournee gehen. Ein violettes Meer, wie man es von etlichen Fotos und Postkarten her kennt. Ein Tag in den Lavendelfeldern. Am Ende eines Lavendelfeldes unter einem Olivenbaum haben Anna und Adesh eine Decke ausgebreitet. Sie trägt ein gelbes T-Shirt, er ein weißes Leinenhemd. Ich möchte sie nicht stören, aber als ich sie später in dem kleinen Laden, in dem Lavendelsäckchen, Seife und Getränke verkauft werden, wiedersehe, spreche ich sie an. Sie kommt aus der Nähe von Heidelberg, er aus Indien, aus der Nähe von Taj Mahal. In Sachen Romantik kennt er sich also aus.
Und was hat sie hier hingebracht, in die Lavendelfelder?
Tatsächlich die Bilder. Also es war mein großer Wunsch zum 30. Geburtstag. Ein Picknick neben dem Lavendelfeld mit ganz viel Oliven und Wein und, Baguette. Und das wäre das größte Geschenk. Und jetzt sind wir hier.
Benoit Martinez leitet diese 3 Hektar große Domaine, die Domaine Hugo, die keine Weinberge zu bieten hat. Hier dreht sich alles um Lavendel.
Ici, en fait, ce qu'on pratique, c'est ce qu'on appelle le slow tourism. De profiter de l'instant présent.
Das, was wir hier machen, das ist Slow Tourism. Also den Moment genießen und sich wirklich Zeit nehmen, um die Dinge zu sehen. Wir haben mehrere Räume geschaffen, damit die Leute sich niederlassen können, picknicken können. Einige von unseren Besuchern probieren Getränke aus.
Certains de nos visiteurs viennent faire une tente dégustant quelques boissons.
Normalerweise sieht man die Lavendelfelder nur im Vorbeifahren und darf sie nicht betreten, weil sie Privatbesitz sind und es nicht jeder Lavendelbauer mag, wenn da Touristen scharenweise über die Felder laufen. In der Domaine Hugo ist das anders. Hier darf ich durch die Felder spazieren. Für einen Lavendellikör ist es zu heiß und zu früh, aber ich lasse mich dazu überreden, einen Lavendelsirup zu probieren. Ich bin überrascht. Er ist überhaupt nicht süß und schmeckt ziemlich erfrischend. Von Weitem ist ein Klopfen zu hören. Als ich dem Geräusch folge, sehe ich ein paar Personen rund um den Tisch sitzen. Jeder hämmert konzentriert auf ein Stück Seife ein. Carly und Alexis aus Philadelphia sind auch dabei.
We're making lavender soap and we have these stamps so we can make different
Wir machen gerade Lavendelseife. Damit können wir verschiedene Muster in die Seife klopfen. Ehrlich gesagt, die Seifen selbst sind für uns gemacht worden. Wir machen keine Seife. Wir machen nur die kleinen Seifenstückchen hübsch mit Stempeln und Schnitzereien.
We're just making our little soap things pretty with stamps and carving things, yeah.
Am nächsten Tag ziehe ich mir Wanderschuhe an, mache mich früh auf. Mit dem Bus geht es zum Skulpturenpark des Schloss Lacoste. Ein irischer Geschäftsmann kaufte das Gut vor gut 16 Jahren und erfüllte sich damit einen Traum, Weine von höchster Qualität zu kreieren und ein Kunst- und Architekturzentrum in den Weinbergen aufzubauen. Aus einem mittelmäßigen Weingut hat er einen aufregenden Kunstparcours gemacht. Stundenlang laufe ich durch Weinberge und Eichenwälder des über 200 Hektar großen Geländes. Überall sind Skulpturen zu sehen. Architekten haben wunderbare kleine Pavillons für wechselnde Ausstellungen geschaffen. Eine riesige, schwangere Frau liegt auf einer Wiese, als tauche sie geradewegs aus dem Erdinneren auf. Es sind nur Teile ihres Körpers aus dunklem Stein zu sehen. Brüste, Bauch, Oberschenkel, Gesicht. Prune Nourry hat ihre Figur Mother Earth genannt.
Sie hat ein monumentales Werk von einer schwangeren Frau geschaffen, die aus der Erde hervorkommt. Man kann alle ihre Formen sehen, alle ihre schwangeren Kurven, die wunderschön sind. Sie verschmelzen mit der Erde und der Natur.
Valentine Lemaire studiert in Aix. Im Sommer führt sie durch den Park. Valentine sagt, wir stünden vor drei Stahlplatten von Richard Serra. Die Platten sind riesengroß und doch erkenne ich nur zwei. So perfekt harmonisieren sie mit der Natur.
Viele Werke verstecken sich geradezu in der Natur. Man kann sie nicht sofort sehen. Und dann gibt es andere, wie die Galerie von Richard Rogers mit dieser orangen Farbe.
Der Architekt des Pariser Centre Pompidou hat auch hier Farbtupfer hinterlassen. Ein anderes Gebäude, lang, V-förmig, aus Beton und Metall, umgeben von einem künstlichen See. Riesige Fenster, die innen und außen verschmelzen lassen. Das Empfangszentrum. Ein Bau des japanischen Architekten Tadao Ando, eines Pritzker-Preisträgers. Eine Art Nobelpreis für Architekten. Das Wasser spiegelt sich in den glatten Betonwänden. Übers Wasser scheint eine der riesigen Bronzespinnen von Louise Bourgeois zu krabbeln, Crouching Spider. Renzo Piano hat einen Ausstellungspavillon ziemlich versteckt mitten in die Weinberge gesetzt. Man muss genau hingucken, um ihn zu finden. Er hat ihn 6 Meter tief in die Erde gebaut, um den Blick auf die Natur nicht zu verstellen. Nur der weiße Sonnenschutz über dem Dach aus Flachglas ist zu sehen. Ein anderes Werk ist überhaupt gar nicht zu sehen. Eine unterirdische Höhle aus verschlungenen Eichenästen vom Landart-Künstler Andy Goldsworthy. Dieser geradezu poetische Ort ist Valentins Lieblingsplatz im Skulpturenpark.
C'est magnifique et qui
Das ist ganz wunderbar, irgendwie sehr schützend, sehr intim und gleichzeitig frisch. Und jedes Mal, wenn ich hineingehe, ist die Zeit, die unsere Augen brauchen, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und die Äste sehen können, etwas ganz Besonderes, auch wenn ich diesen Ort in- und auswendig kenne. Das ist jedes Mal wieder eine lustige Entdeckung.
Wieder in der Innenstadt von Aix angekommen, mache ich mich auf zum alten Bischofssitz. Heute Abend ein Spielort. Unterm Sternenhimmel im großen offenen Theater de l'Archeveque schaue ich mir Puccinis traurige Geschichte der Madama Butterfly an. Die 16-jährige Cho Cho Son, genannt Butterfly, hält sich für die glücklichste Frau Japans, weil der amerikanische Marineoffizier Pinkerton sie heiratet. Für ihn ist es ein Spiel. Er weiß, dass diese Hochzeit in Amerika nicht anerkannt wird und er will nach seiner Rückkehr ohnehin eine Amerikanerin heiraten. Allen ist klar, dass diese Geschichte nicht gut enden wird, nur Cho-Cho-San nicht. Pinkerton geht nach Amerika zurück. 3 Jahre wartet sie, dann legt sein Schiff wieder an. Aber er will sie noch nicht einmal sehen, will seiner neuen Frau Japan zeigen. Cho-Cho-San hat einen kleinen Sohn von ihm bekommen, von dem er nichts ahnte. Pinkerton lässt ihr ausrichten, sie solle ihm das Kind mitgeben. Es sei besser, in Amerika aufzuwachsen. Madame Butterfly bringt das große Opfer und nimmt sich das Leben. Andrea Breth hat diese Geschichte von Imperialismus und Frauenverachtung wie ein Kammerspiel inszeniert. Schwarz gekleidete Tänzer tragen Lampions herein oder führen hölzerne Kraniche an langen Stäben. Unheimliche Masken lugen durch die Fenster. Hermonela Yahoo ist eine unglaubliche Madame Butterfly. Präzise, ausdrucksstark, mitfühlend. Die Musik begleitet mich hinaus in die Nacht. Ein betörender Opernabend, ein wunderbarer Abschluss meiner Reise nach Aix-en-Provence.
Die Kulturstadt Aix-en-Provence hat meine Kollegin Simone Hamm besucht. Ob sie jetzt vorhaben, in die Oper zu gehen heute Abend oder einfach nur die Sonne genießen oder Olympische Spiele gucken, ich wünsche Ihnen in jedem Fall einen wunderschönen Sonntag. Wenn Sie Kontakt zu mir aufbauen wollen, dann schreiben Sie mir an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und wünsche Ihnen alles Gute.